HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Herzlich willkommen, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mir gegenüber sitzt Mejale Tolu, die heute sehr früh aufgestanden ist. Von daher Respekt, schön, dass Sie da sind.
Danke, ich freue mich auch sehr.
Ja, wir reden über Ihr aktuelles Buch, was seit kurzem draußen ist. Es heißt Mein Sohn bleibt bei mir als politische Geisel in türkischer Haft und warum es noch nicht zu Ende ist. Sie sind eine Journalistin, Sie sind Übersetzerin, Sie haben natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft und sind ein Opfer geworden von Ungerechtigkeit. Ich habe dieses Buch gelesen und konnte es eigentlich kaum aus der Hand legen. Es hat mich enorm berührt. Und wenn wir versucht hätten, dieses Gespräch vor vielleicht 2 Jahren zu führen, am 30.04., am Anfang Mai, wäre das ja nicht möglich gewesen.
Genau. Da war es schon zu spät. Genau.
Da wäre
2 Jahre jetzt her.
Genau. Was war vor 2 Jahren?
Ja, vor 2 Jahren hat sich eigentlich mein Leben komplett verändert. Sie sind in mein Leben eingefallen. Ich sage auch absichtlich in meinem Buch, dieses Kapitel heißt Überfall, weil sie in mein Leben eingefallen sind und alles umgeworfen haben. Und
seitdem, wer ist sie?
Ja, die türkischen Sicherheitskräfte und natürlich die Regierung, die jetzigen Herrscher. Und seit diesem Tag hat sich alles verändert. Am 30., also in der Nacht vom 30. April, gab es eine Razzia in meiner Wohnung in Istanbul. Und an dem Tag wurde ich eben festgenommen. Und seitdem bin ich eigentlich immer noch Gefangene dieses Systems, auch wenn ich eigentlich frei bin.
Es gibt noch eine Verhandlung Ende diesen Monats.
Genau, die Verhandlung führt seit 2 Jahren fort. Und am 23. Mai geht es weiter.
Am 30.04.2017 waren Sie in der Wohnung alleine mit Ihrem Sohn. Und wenn Sie jetzt Ihr Buch vorstellen an unterschiedlichen Orten, ja, führt Sie ja jedes Mal die Frage auch wieder zurück in diese Nacht und auch immer wieder zurück an diese Wunde. Was macht das mit Ihnen?
Die Wunde ist ja noch nicht komplett verheilt. Hm. Das sage ich auch immer, weil auch als ich dieses Buch geschrieben habe, diese Nacht nochmal beschrieben habe, habe ich eigentlich gemerkt, dass alles noch sehr frisch ist. Und immer wenn ich es erzähle, erlebe ich es eigentlich nochmal. Der Tag ist eben so einschneidend und so prägend gewesen, weil mein Sohn dabei war. Hm. Vielleicht wäre es nicht so schlimm für mich gewesen, wenn ich als Frau alleine all das mitgemacht hätte. Aber wenn man mit einem Kind und als Mutter all das erlebt, dann ist diese Nacht schon sehr brutal, sehr gewalttätig und auch unvergesslich. Weil man eben an dem Tag haben sie mich von meinem Sohn getrennt und nach diesem Tag hat mein Sohn vielleicht auch dieses unendliche Vertrauen auch verloren, auch wenn er heute eigentlich wieder Vertrauen gewonnen hat.
Aber das ist Ihre Angst als Mutter, dass da etwas zerbrochen ist?
Ja, ich glaube, auch wenn er es nicht wirklich bemerkbar äußert, dass da irgendwas vielleicht hängen geblieben ist.
Hm. Also wir werden uns auf diese Rückwärtsreise heute im Laufe des Sonntags nochmal begeben. Aber wenn Sie sagen, Ihr Sohn war dabei, heißt das, die Polizisten stürmten mit dieser Einheit in die Wohnung mitten in der Nacht. Es war sowieso schon eine fragile Familiensituation, weil Ihr Mann, ein Journalist, Suat, eben auch schon verhaftet wurde. Das heißt, haben Sie schon damit gerechnet?
Mein Mann war zu dieser Zeit politisch aktiv in der Oppositionspartei, in der Zentralen Wahlkommission. Also er war politisch schon im Geschehen drin. Deswegen hatten wir schon erwartet, dass irgendwas passieren kann. Natürlich keine Inhaftierung. Keiner erwartet eine Inhaftierung. Aber mein Mann war 3 Wochen vorher festgenommen worden. Ich war alleine mit meinem Sohn, haben noch Pläne gemacht, ob wir vielleicht bald ausreisen. Also sobald alles erledigt
ist. Haben Sie überhaupt noch ruhig geschlafen in diesen Wochen?
Ich habe die 3 Wochen jeden Tag bin ich nachts aufgewacht. Aber jede Nacht, ganz regelmäßig, habe aus dem Fenster geschaut.
Das schreiben Sie ja auch, ne? Ja. Sie schauen, ob Einheiten vor der Tür stehen, ob sich...
Ja, ich wollte einfach nicht unvorbereitet irgendwie dem entgegenwirken müssen. Also vor allem, weil ich ein Kind habe. Ich wollte eben, ich weiß nicht, wie man sich auf eine Razzia vorbereiten kann, ob ich dann vielleicht meinen Sohn geschützt hätte oder was ich da hätte machen sollen, aber...
Was war denn Ihre Idee von Vorbereitung? Weil eigentlich ist das ja als...
Ja.
Sie kennen Demokratie, Sie sind... aufgewachsen in einem liberalen Umfeld. Sie sind ein neugieriger Mensch und haben eben auch aus diesem Grund den Beruf der Journalistin ergriffen. Sie sind eine Ehefrau, Sie sind eine Mutter. Was heißt das, ich versuche mich vorzubereiten?
Ja, geht also das? Ich glaube nur seelisch.
Haben Sie einen Koffer Koffer gepackt? Haben
Sie? Nein, gar nicht. Ich habe ja nicht erwartet, dass sie wegen mir kommen würden, die Sicherheitskräfte. Ich dachte immer, sie werden die Wohnung einfach nur durchsuchen, weil mein Mann eben inhaftiert wurde und es keine Durchsuchung gab. Das ist ja Routine, dass wenn man jemanden festnimmt, dass man auch in der Wohnung mal schaut, was da rumliegt. Aber wir hatten nie eine Hausdurchsuchung wegen meinem Mann und ich habe in den 3 Wochen sehr unruhig geschlafen, weil ich dachte, irgendwann müssen sie doch kommen. Ich weiß nicht, ich hätte mich wahrscheinlich wieder nicht vorbereiten können, also seelisch zumindest. Auch in dieser Nacht, als sie eingefallen sind, war die einzige Überlegung, mach sofort die Tür auf, bevor dein Sohn aufwacht. Mhm.
Ich glaube, das klingeln die dann oder treten die direkt die Tür an?
Nein, die sind ganz, ganz hinterlistig, die klingeln gar nicht. Die lassen sich die Türe von Nachbarn aufmachen, von anderen Menschen, die sie dann auch eigentlich aus dem Schlaf wecken, kommen ganz leise das Treppenhaus hinauf, nicht mal mit dem Aufzug sind sie gefahren und erst an der Türe machen sie dann richtig Krawall. Und dann ist es schon so, dass sie hämmern und schlagen und schreien, so dass die Person, die drin ist, eigentlich nur noch schockiert aufstehen kann.
Mhm. Und dann ist es ja eigentlich wie, ist es, oder die Frage ist eigentlich so, geht man wie in Trance an diese Tür?
Ich habe sehr viel eigentlich darüber berichtet. Ich habe ganz viele Razzien von der Nachrichtenagentur aus vor dem PC darüber berichtet.
Der andere Blickwinkel.
Ja, und dann dachte ich so immer, als ich in der Nachrichtenagentur war, wie machen das die Menschen oder was passiert eigentlich in diesen Sekunden? Und als ich selbst das erlebt habe, war ich, glaube ich, sehr, ganz, ganz unvorbereitet, wie gesagt. Ich bin einfach nur zur Tür gerannt, obwohl ich Angst hatte, zur Tür zu rennen, weil ich nicht wusste, was mich hinter dieser Tür erwartet. Aber ich wollte, wie gesagt, einfach als Mutter diesen Lärm eigentlich entgegen.
Was alle Mütter wollen. Eigentlich wollten sie den Schlaf ihres Kindes schützen.
Ja, obwohl ich weiß, wenn ich diese Tür aufmache, wird wahrscheinlich sehr viel Gewalt dahinter sein, sehr viel Repression. Aber all das war unwichtig in diesem Moment. Es war nur wichtig, dass sie endlich aufhören zu schreien, dass sie endlich aufhören, die Tür dagegen zu hämmern. Und von daher bin ich einfach nur gerannt, habe die Tür aufgemacht und hatte als erstes eben die Maschinengewehre, ihre Ziellampen im Gesicht sozusagen. Und das war das Einzige, was ich in dem Moment gesehen habe.
Und dann hat sich ihr Leben einfach komplett geändert. Wie die Wohnung danach aussah und was mit ihrem Sohn Serkan passiert ist, das erzählen wir gleich. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind, Mejale Tolu. Mein Sohn bleibt bei mir, erschien bei Rowohlt, ihr aktuelles Buch als politische Geisel in türkischer Haft. Und Sie sind heute unser Gast des Tages beim hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Mein Gast ist Mejale Tolu und die Journalistin ist Übersetzerin und deutsche Staatsbürgerin, hat ein aktuelles Buch geschrieben. Es heißt, Mein Sohn bleibt bei mir. Wir haben gerade, liebe Frau Tolu, von dem ersten Tag gesprochen, der Tag, an dem sich ihr Leben verändert hat. Als Ehefrau, als Mutter, als Journalistin natürlich auch eine Einschränkung in der Arbeit, in dem eine Einheit der türkischen Polizei vor ihrer Wohnungstür stand in der Nacht und an die Tür hämmerte und sie schauten als erstes im Grunde in das Licht der Maschinenpistolen. Ihr Sohn schlief im Kinderzimmer nebenan und sie wollten als Mutter natürlich nicht, dass der Junge aufwacht, Serkan. Genau. Das ist dann aber doch passiert, weil die sind nämlich nicht leise und auf Zehenspitzen durch die Wohnung gegangen.
Natürlich nicht, obwohl die eben wussten, dass ich alleine mit meinem Sohn in dieser Wohnung bin, sind sie genauso einfach weiter vorgegangen. Also sie sind auch in das Schlafzimmer meines Sohnes so eingedrungen auf diese Weise. Mit Ziellampen am Maschinengewehr und dunkel und maskiert. Also ich weiß gar nicht, wie ein Kind das sich vorstellt. Also wer diese Menschen sind. Wahrscheinlich, er hat ja bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal irgendwelche solche Kinderfilme gesehen. Er ist ja jetzt 2 Jahre alt. Also von daher kann er sich nicht mehr erträumen, was das ist.
Heute ist er 4,5. Erinnert er sich daran noch? Oder was ist bei ihm hängen geblieben von dieser Nacht?
Also ich denke, er erinnert sich nicht mehr an die Details oder an diese Nacht, aber er erinnert sich halt, dass wir so eine Zeit erlebt haben. Also generell, dass er mal getrennt von mir war und dass wir an einem anderen Ort gelebt haben. Aber er versucht auch vieles zu verdrängen, glaube ich. Am Anfang hat er noch sehr viele Kinderlieder gesungen aus dem Gefängnis, die er dort gelernt hatte. Und jetzt, wenn ich sie irgendwie vorsinge oder so, dann tut er so, als würde er es gar nicht mehr kennen.
In der Nacht ist man ja in einer Art Schockzustand und handelt trotzdem. Man handelt natürlich als Bürger und will, so kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, einen Anwalt sprechen. Sie wollten Angehörige informieren. Ist Ihnen das erlaubt worden?
Nein, also ich habe nicht mal diesen Durchsuchungsbefehl gesehen. Normalerweise, wenn man die Tür aufmacht, das Einzige, was sie machen müssen, die andere Seite ist, diesen Durchsuchungsbefehl zeigen und auch sagen, warum sie in diese Wohnung eindringen. Aber ich wurde ja sofort auf den Boden gedrückt, hatte gar keine Rechte, wurde allen Rechten beraubt. Und als ich gesagt habe, okay, ich will meine Anwältin anrufen, dann habe ich gesagt, du rufst jetzt erstmal niemanden an. Weder Anwältin noch Familie. Und ich habe während dieser 3 Stunden, in denen meine Wohnung durchsucht wurde, habe ich immer wieder gesagt, aber wenigstens meine Familie, damit ich eben meinen Sohn abgeben kann.
Wurde Ihnen das erlaubt?
Nein, mein Handy wurde mir eh von Anfang an weggenommen. Und ich habe auch gesagt, Sie können ja auch anrufen, Bescheid geben. Also es muss ja nicht durch mich betätigt werden, aber mir wurde vorgeschwindelt, sie hätten angerufen und das auch erst gegen Ende. Aber ich wusste, dass es nicht der Fall war, weil sonst würde sofort jemand in die Wohnung kommen oder wenigstens vor der Haustüre stehen. Deswegen musste ich eben meinen Sohn auch an meinen Nachbar abgeben, weil ich meine Familie nicht informieren konnte.
Und als Mutter haben Sie eben auch gehandelt. Die Wohnung war ein Chaos, alle Regale wurden ausgeräumt, alle Papiere, alle Klamotten, Geschirr, alles lag auf dem Boden. Und als Sie in das Gefängnis geführt wurden, hatten Sie natürlich als Mutter Angst, dass der Sohn friert. Es war ja mitten in der Nacht, dass er weint, dass er vielleicht keine Windel hat. Und das ist eine Szene, die mich so unglaublich berührt hat, als ich gestern nochmal in das Buch reingeschaut habe. Suchen Sie ein paar Söckchen, ein paar Kindersöckchen und versuchen, dass Ihr Sohn wenigstens warme Füße hat an diesem Abend.
Ja, mir wurde verwehrt, dass ich meinen Sohn umziehen kann. Er war noch in seinen blauen Frottee-Pyjamas, die ich nie vergessen werde, und mit seinem blauen Schnuller. Und als ich gesagt habe, ich möchte wenigstens meinen Sohn vorbereiten, also anziehen, haben die gesagt, nein, das kannst du nicht, darfst du nicht, wir müssen gleich los. Dann habe ich ihm erst normale Socken und dann noch Anti-Rutsch-Socken zur Sicherheit angezogen, wie ich es eigentlich heute auch noch mache. Ich glaube, das ist so ein mütterliches Instinkt, das kann man einfach nicht irgendwie auch in den schlimmsten Situationen nicht loswerden. Und bis dahin war mein Leben schon so, dass ich als Mutter immer versucht habe, alles perfekt hinzubekommen, dass ich immer für den nächsten Tag schon vorsorge oder dass ich für meinen Sohn einfach
die
alles
Sachen
vorbereite.
Schon rauslege.
Und an dem Tag habe ich gemerkt, jetzt ist alles scheißegal. Vergiss alles, weil du kannst nichts mehr machen. Also sie haben dir alle Macht weggenommen. Du kannst nicht mal mehr den nächsten Tag für deinen Sohn oder die nächste Stunde für deinen Sohn vorbereiten.
Aber das ist ja eigentlich für jemand, der immer sein Leben im Griff hat, der es immer organisiert hat und den nächsten Schritt natürlich plant, eigentlich unvorstellbar für uns alle,
ja, vor allem,
dieser Willkür ausgeliefert zu sein.
Vor allem war ich eine Mutter, die, also erst vor 2 Jahren, also 2 Jahre vorher bin ich erst Mutter geworden und habe das ja alles gelernt, dass ein Kind eine Routine braucht, dass vor allem diese Routine den Kindern Sicherheit gibt. Und es war wirklich schwer, einem kleinen Kind Routine beizubringen. Also das, wann man ins Bett muss, wann man baden muss. Und plötzlich wird alles umgeschmissen.
Jeder weiß, dass der Kleine Kinder hat und weiß, wie schwierig das ist, bis dieser Rhythmus für die ganze Familie dann ja auch wieder da ist.
Ja, und vor allem ist es ja nicht so, dass man jetzt denken muss, oh, ist die pingelig oder so. Nein, das sind einfach so Sachen, die einfach ein normales Leben ausmachen. Und plötzlich ist das normale Leben weg.
Und in diesem Chaos, in dieser zerstörten Wohnung, denkt man aber eben an diese Kindersöckchen. Und Sie wollten Serkan, Ihrem Sohn, der damals knapp 2 war, so schreiben Sie es auf jeden Fall, noch etwas mitgeben. Sie haben versucht, ihm die Situation so ruhig es geht zu erklären. Und ich habe mir etwas rausgeschrieben aus Mein Sohn bleibt bei mir, Ihrem aktuellen Buch. Da sagen Sie zu ihm, diese Menschen nehmen Mama jetzt mit. Onkel Jakob wird dich in seine Wohnung mitnehmen. Onkel Erdal wird gleich kommen und dich von dort holen. Okay, mein Schatz, er nickte nur. Und man weiß dann ja auch nicht, ob er das verstanden hat, ja, ein 2-jähriges Kind. Er nickte nur und drückte die Gummibärchentüte fest an sich. Nun musste es schnell gehen, bevor Serkan anfing zu weinen und mich womöglich nicht gehen ließ.
Ich habe meinem Sohn immer alles erklärt, was wir machen. Auch wenn wir auf den Spielplatz gehen, habe ich immer gesagt, jetzt gehen wir auf den Spielplatz, aber wir bleiben so und so lang und ich sage es ihm immer wieder. Und ich habe gemerkt, das geht bei ihm. Also wenn man ihm vorher ankündigt, was man macht, dann kann er sich darauf vorbereiten. Aber wenn ich ihm sage, jetzt gehst du oder jetzt kommen wir, jetzt gehen wir.
So abrupt und ganz plötzlich.
Abrupt und plötzlich, das macht er nicht mit. Also gegen seinen Willen macht er gar nichts. Und deswegen habe ich an diesem Tag auch genau dieselbe Methode angewandt und habe gehofft, dass es klappt. weil ich nicht wollte, dass er vor diesen Polizisten, die eh versuchen, meine Gefühle zu missbrauchen, habe ich versucht, ihn so leise und so ruhig wie möglich abzugeben. Und es hat geklappt an dem Tag.
Ich unterdrückte meine Tränen mit aller Kraft. Ich zitiere noch mal weiter aus Ihrem aktuellen Buch. Nahm ihn ein letztes Mal auf den Arm und sog seinen Babygeruch tief ein.
Ja.
Das ist das, was Mamas Mütter machen sie immer noch. Und was das mit dieser Gummibärchentüte auf sich hat? Das müssen wir uns nochmal erklären, weil das ist ja nur eine ganz kleine Geste und er hält sie in seiner kleinen Kinderhand, die Gummibärchen.
Das war gar nicht geplant. Sie hatten die Wohnung so umgeschmissen, dass ich nichts gefunden habe. In meinem Schlafzimmer war aber plötzlich diese Gummibärtüte. Und die war aus Deutschland. Wir hatten welche mitgebracht, weil mein Sohn, weil die weicher sind für ihn, der mag die halt. Und weil die Wohnung so umgeschmissen war und ich kaum ein T-Shirt und eine Strickjacke gefunden habe, habe ich dann auf einmal die Gummibärchen entdeckt und dachte, okay, normalerweise erlaube ich ihm das ja nicht, aber wenn ich heute ihm die Gummibärtüte gebe, wird er sie sicher ganz fest an sich drücken. Mhm. Und es hat wirklich geklappt. Also ich habe gesagt, nimm die und die kannst du dort essen. Das hat er mitgemacht. Und das Gute war ja, dass er nicht geweint hat. Ich hatte Angst, dass wenn er weint, mich nicht loslässt, dass es für mich und für ihn viel schlimmer wird.
Also die Frage bleibt natürlich als Mutter, wie kann man das Kind dann eben zurücklassen und einfach gehen? Sie wussten ja auch nicht, was mit Ihnen geschieht. Sie wussten nicht, wann können Sie das erste Mal mit dem deutschen Botschafter sprechen? Wann können Sie Kontakt aufnehmen mit Ihrer Anwältin? Sie haben diese Wohnung verlassen, ohne im Grunde zu wissen, werden Sie Ihre Familie, Ihren Sohn tatsächlich wiedersehen. Am Freitag, 3. Mai, war Tag der Pressefreiheit. Darüber würde ich gleich gerne mit Ihnen reden. Mejale Tolu, Sie sind heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Hello, hello, hello. Mejale Tolu trinkt Tee und hat ein bisschen Angst um ihre Stimme. Kein Wunder, wenn man erfolgreich unterwegs ist mit dem aktuellen Buch. Der Anlass ist aber eben ein trauriger. Auch wir gehen heute nochmal zurück auf die Schmerzinseln, auf die Wunden. Sie sind als Journalistin verhaftet worden in der Türkei. Ihr Sohn war mit in der Wohnung und wir haben vorhin darüber berichtet, dass man sich als Mutter verabschiedet und dem Sohn noch einmal den Duft einatmet, diesen Babygeruch.
Genau, auf unendliche Zeit, weil man eben nicht weiß, bis wann.
Wann sehe ich ihn wieder? Wie riecht Ihr Sohn?
Nach Baby. Immer noch. Ich glaube, für jede Mutter riecht das eigene Kind ganz anders. Und
wie Schmetterlingsflügel und Morgentau und Blumenwiese. Den Geruch vom Windeln vergessen wir jetzt einfach mal als beide als Mütter. Die Tür geht zu und der Sohn ist bei den Nachbarn. Was ist dann mit Ihnen passiert, als Sie verhaftet wurden?
Also ich war 7 Tage in Polizeigewahrsam erstmal auf dem Polizeipräsidium, das auch das berühmt-berüchtigte Folterzentrum eigentlich ist, der letzten Jahrzehnte. Wir reden von einer Zeit, in der die Türkei demokratischer war, aber auch in dieser Zeit gab es sehr oft Folterberichte und auch Misshandlungsberichte.
Ist Ihnen Gewalt angetan worden in diesen ersten Tagen?
Also in der Wohnung wurde ich ja auf den Boden gedrückt und als ich mich einmal widerständisch bemerkbar gemacht habe, haben sie meinen Kopf gegen die Fliesen geschlagen. In Polizeigewahrsam war eben sehr viel psychische Folter vorhanden, also Repression, Bedrohung, Gewaltandrohungen ständig auch gegenüber meinem Sohn. Und ich fand, das war schlimmer als direkte physische Gewalt. Weil das eben ins Innere richtig reinzieht und man nicht weiß, wann man eben diese Bedrohungen wieder frei bekommt, also rausbekommt aus dem eigenen Körper. Aber die 7 Tage waren die schlimmsten eigentlich, die ich erlebt habe.
Hatten Sie in dieser Zeit Kontakt zu jemandem?
Ich habe erst keinen Kontakt gehabt und ich wusste auch nicht, wie ich den Kontakt aufbauen soll, weil genau diese Polizisten haben mir ja den Kontakt verwehrt. Dann haben aber meine Anwälte zufällig mitbekommen, dass es Razzien gab, ganz viele Razzien, und dass mein Name darunter war. Also die sind zu anderen gekommen, andere besuchen auf dem Polizeipräsidium und haben meinen Namen auf der Liste gesehen. Und am ersten Tag habe ich dann Besuch bekommen von einer Anwältin, die nicht meine war. Aber dadurch haben sie eigentlich offiziell mitbekommen, dass ich in Haft bin.
Wir hatten am Freitag, den 3. Mai dieser Woche, den Tag der Pressefreiheit. Und die Pressefreiheit heißt ja, dass wir laut Grundgesetz, dass jeder von uns das Recht hat, seine Meinung in Wort und Schrift eben frei zu äußern, aber dass wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auch das Recht haben, an Informationen zu kommen, an Quellen Zugang haben, ungehinderten Zugang, um uns eben tatsächlich dann informieren zu können. Diese Pressefreiheit ist ja nicht nur in der Türkei, weil Sie dort natürlich über Missstände berichtet haben als Journalistin, gefährdet. Wenn Sie Ihren Blick wenden auf Deutschland, auf Europa, wenn wir ihn ein bisschen größer ziehen, den Blick, wie geht es Journalisten mit ihrer Arbeit momentan?
Ich weise immer darauf hin, dass man nicht abwarten soll, bis es zu spät ist für die Presse und Meinungsfreiheit. Denn in der Türkei hat es ja auch so begonnen, dass man erst keine neutralen Informationen erhalten hat von der Regierung, dass Informationen einem vorenthalten wurden. Und sobald man recherchiert und Informationen bekommen hat, dass es dann strafrechtlich verfolgt wurde.
So weit sind wir noch nicht in Deutschland.
Ja, aber es ist schon so, dass wenn jemand seine Meinung äußert, dass da Intoleranz aufkommt. Also dass dann schon Gegenwehr kommt, dass diese Shitstorms kommen im Netz oder dass jemand zum Ziel gemacht wird für Hassbotschaften.
Wir haben das in Österreich gerade erlebt.
Genau, mit Armin Wolf.
Armin Wolf ist ein Journalist, der sehr, sehr kritische Fragen stellt und denkt, man, Österreich ist ein liberales Land. Aber dort ist eben auch die aktuelle Partei mit einer eher rechtspopulistischen Partei zusammen. Und die versuchen natürlich eben, diese kritischen Fragen zu unterbinden. Wir schauen nach Ungarn, wir schauen nach Polen. Aber auch in Deutschland sind ja Journalisten Repressalien ausgesetzt.
Ja, genau. Und ich denke, wenn man sich auch die Zahlen und Fakten von Reporter ohne Grenzen anschaut, sieht man, dass eigentlich Europa auch nicht mehr ein sicheres Land für Journalisten und Journalistinnen ist und vor allem nicht mehr uneingeschränkt ist. Also dass wir haben ja die Aufgabe, uneingeschränkt über alle Informationen die Bevölkerung zu benachrichtigen, alles eigentlich aufzudecken auch. Aber inwieweit erhalten wir Informationen oder dürfen wir Informationen weitergeben, ohne dass es irgendwie eingeschränkt wird oder dass dadurch irgendwie auch Druck entsteht. All das ist schon noch hinterfraglich. Und auch in Deutschland ist es heute nicht so drastisch wie in der Türkei, aber wir erinnern uns an Chemnitz, wir erinnern uns an andere Vorfälle, wo Journalisten angegriffen wurden und wo die Sicherheitskräfte sie nicht in Schutz genommen haben oder sie an der Arbeit verhindert haben. Und das sind schon Anzeichen, die sagen, wir müssen aufpassen.
Also Demokratie ist fragil, ein ganz, ganz zartes Pflänzchen, was sehr schnell zerstört werden kann. In der Türkei oder in Ländern, in denen es eben einen Machthaber gibt wie Erdogan, der überhaupt gar keine kritischen Journalisten mehr zulässt. Wir wissen das ja von der Cumhuriyet, wir wissen es von vielen, vielen Kollegen, die dort nicht nur in ihrer Arbeit eingeschränkt wurden, in diesem Land sind ja viele Redaktionen eben auch geschlossen worden. Mhm. Weil wir fragen uns ja immer, mittlerweile müssten ja so viele in der Türkei Freunde, Angehörige haben, die den Repressalien des Systems ausgesetzt sind. Wieso ist die Macht noch so groß? Und da haben Sie gerade geantwortet, kein Wunder, weil...
Ja, das Problem ist...
Es gibt eigentlich gar keine oppositionelle Presse mehr.
Ja, es gibt, die Presse wurde ja nach 2016 mit diesem Putschversuch begonnen, dass hintereinander Medienorgane geschlossen wurden, vielen Journalisten die Pressekarten entzogen wurden. Wir sprechen von über 150 Medienorganisationen, die geschlossen sind. Fernsehsender, Radiosender wurden in einer Woche hintereinander geschlossen. Also die normale Bevölkerung, die nur fernsieht, sieht nicht mehr die beiden Seiten, sondern nur die regierungstreue Seite. Und auch Zeitungen haben es wirtschaftlich wirklich schwer, weil sie sich nicht mehr selbst finanzieren können. Mhm. Aber andererseits auch sind sie zensiert, aber auch geschlossen oder ihre Journalisten sind inhaftiert worden. Also,
aber über diese Inhaftierung wird ja überhaupt nicht mehr berichtet. Oder es heißt dann, alle waren Terroristen. Und genau. Das kann ja nun wirklich auch nicht sein, dass dann...
Ja, zum Glück gibt es alternative Medien noch, also Social Media. Aber man muss halt wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht in Social Media aktiv ist oder dass sie eben nur dieses tägliche, vom täglichen Fernseher und von den täglichen Nachrichten Informationen erhalten. Daher ist es nichts Verwunderliches. Und es ist aber auch so, dass natürlich Erdogan sehr stark war vor den Wahlen, weil er eine eigene Anhängerschaft hat. Er instrumentalisiert die Religion und hat ganz viele Menschen hinter sich, die wegen der Religion auch die AKP eigentlich wählen.
Mhm. Nun fallen bei uns in Europa auch Begriffe, auch in Deutschland, wie Lügenpresse, Fake News. All das ist ja auch etwas, um die Arbeit von Journalisten einzuschränken, weil man Kritik tatsächlich nicht aushält. Was ist Ihnen, Frau Tholu, denn eigentlich ganz konkret vorgeworfen worden? Welches Deliktes sind Sie bezichtigt worden, als Sie dann im Gefängnis saßen, die ersten?
Nur die Teilnahme an Veranstaltungen.
Aber da waren Sie doch als Journalistin.
Ja, an manchen war ich als Journalistin, an manchen war ich auch als Privatperson.
Und es waren legale öffentliche Veranstaltungen.
Ich glaube, das muss man auch eigentlich sich verständlich machen. In Deutschland kann man auch an jeder Veranstaltung, die öffentlich ist, die rechtlich vom Gouverneur, in der Türkei ist es der Gouverneur, der es erlaubt, und es wurde ja von der Polizei mitverfolgt, also nicht aufgelöst, nicht eingeschritten. Von daher muss man sich eigentlich allein diese Seite, müsste schon reichen, um zu sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Und vor allem habe ich ja an Korruptionsaffären, also in der Türkei gab es Korruptionsaffären, ich habe dagegen an einer Demonstration teilgenommen als Journalistin, das erste Mal eigentlich berichtet für einen Radiosender. Und da bin ich eigentlich schon im Visier des Staates gewesen. Das wusste ich aber nicht.
Eigentlich haben Sie Ihre Arbeit gemacht und sind dabei natürlich auf der Liste der Regierung auf eine Liste geraten.
Und das war 4 Jahre vor meiner Inhaftierung, 2013. Und die letzte war 2015, als ich an der Beerdigung von 2 Frauen teilgenommen habe. Dieser Vorwurf wird immer hochgehalten, weil es heißt, diese Personen waren Terroristen und da hat sie teilgenommen. Aber diese Frauen wurden in ihren Wohnungen hingerichtet und das sieht niemand. Also dass die Polizei kann jemanden, der ein Verbrechen begangen hat, festnehmen, aber sie haben sie nicht festgenommen, sie haben sie hingerichtet. Und da sind ganz viele Frauenorganisationen hingegangen und haben aufgerufen.
Und Sie waren ein Teil dieser Besucher, dieser Beerdigung. Mejale Tholu, Sie sind geboren in Ulm, Sie haben in Frankfurt studiert.
Genau.
Wir müssen gleich nochmal uns vielleicht ein bisschen an Ihre Frankfurter Zeit eben auch erinnern, wie Ihr Alltag hier in dieser Stadt war. Und wir müssen natürlich reden über diese Solidarität, die dann von Deutschland aus organisiert wurde, von welchen Organisationen und von welcher Lehrerin vielleicht auch und ob das bei Ihnen angekommen ist in der U-Haft in der Türkei. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind. Mejale Tholu, die Journalistin und Autorin von Mein Sohn bleibt bei mir, ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Nach 6 Tagen wurden Sie zum ersten Mal darüber unterrichtet, welche Delikte Ihnen nach Ihrer Verhaftung, nach dieser Nacht- und Nebelaktion der Antiterroreinheit, die Ihre Wohnung gestürmt hat, in der im Kinderzimmer Ihr kleiner Sohn Serkan lag und Sie die Tür geöffnet haben und eigentlich wollten, der Junge soll nicht aufwachen, er soll seinen Schlaf ganz ruhig schlafen können. In dieser Nacht hat sich Ihr Leben geändert und nach 6 Tagen haben Sie zum ersten Mal erfahren, was wird Ihnen eigentlich vorgeworfen. Ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Wann haben Sie das erste Mal mit einem Familienangehörigen sprechen können? Wann haben Sie Kontakt gehabt nach außen und gewusst, es geht Ihrem Sohn gut und Ihr Mann weiß auch, wo Sie sind?
Also meine Anwälte haben mir schon immer wieder gesagt, wie es meinem Sohn geht, aber das ist ja eben indirekt. Nein, es ist natürlich indirekt und mir wurde immer gesagt, er trinkt seine Milch. Da habe ich schon verstanden, das lässt meine Schwester ausrichten, weil das ist so für mich das Wichtigste, dass er, wenn er seine Milch trinkt und schläft, dass alles in Ordnung ist.
Also Ihre Schwester, die ja auch in Deutschland lebt und hier tätig ist, ist dann sofort nach Istanbul geflogen
meine
und war
Schwester,
bei ihrem Vater?
Genau, meine Schwester ist am selben Tag, sobald sie es mitbekommen hat, nach Istanbul geflogen, um meinen Sohn in Empfang zu nehmen. Und mein Vater war eigentlich in der Türkei und war eigentlich bei mir in Istanbul. Er ist nur für 3 Tage in das Dorf seiner Eltern gefahren. Und ich glaube, die haben auch extra gewartet, dass mein Vater weg ist, damit sie mich mitnehmen können. Mein Vater ist sofort aus dem Dorf zurückgereist und hat meinen Sohn genommen. Ich habe das erste Mal richtigen Kontakt erst nach 17 Tagen gehabt.
Welche Sorgen haben Sie sich gemacht in der Zeit?
Ich hatte Sorgen.
Waren das rechtliche Fragen oder waren das eben hauptsächlich im Vordergrund die familiären Fragen?
Ich habe eigentlich nur an meinen Sohn gedacht. Alles andere war für mich unwichtig. Ich sage auch heute noch, hätte ich kein Kind gehabt, wäre ich auch drin gewesen wahrscheinlich. Und also hätte es mir nicht so viel ausgemacht, im Gefängnis zu bleiben zu müssen, weil ich eben sehe, dass die Realität das ist, also dass die türkische Realität so ist, dass sehr viele Journalisten sehr lange Zeit im Gefängnis leben.
Ohne korrekte Anklage, ohne zu wissen, was ihnen genau vorliegt.
Die Beweismittelaufführung wird ja nie wirklich vollendet oder kaum fortgeführt. Das, was am Anfang als Vorwurf steht, dient auch dann als Haftstrafenbegründung. Aber das Erste war schon wirklich, was passiert mit meinem Sohn und wie geht's weiter? Die ersten Tage konnte ich ja gar nicht fassen, dass ich überhaupt eingesperrt werden kann. Weil ich dachte immer, ja, 7 Tage werden sie mich hier versuchen zu erpressen und einzuschüchtern und nach 7 Tagen komme ich hier frei.
Aber wie ist das? Das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man bisher über Verhaftungen berichtet hat, so wie Sie es getan haben. Und plötzlich, ich stelle mir das so unfassbar vor, schließt sich diese große Tür ja hinter Ihnen. Mhm. Und Sie sind ja gefangen in einem Gebäude mit Gittern, Betonwänden. Da gab es ja noch nicht mal Kissen auf den Plastikstühlen oder auf dem Boden. Wie ist das? Sie kannten ja auch kein Gefängnis zuvor.
Ja, aber es ist ja viel schlimmer, also im Polizeigewahrsam, wenn dir alles abgenommen wird, alles, was dir gehört, erstmal weggenommen wird, fängt's an. Also die versuchen eigentlich, die Identität nach und nach wegzunehmen, dir alles wegzurauben. Und dort habe ich das erste Mal gemerkt, dass nichts mehr in meiner Hand liegt, dass alles in ihrer Hand liegt und dass jetzt mein Leben ein ganz anderes sein wird.
Und Sie schauen jetzt so an sich runter, das heißt, die persönliche Kleidung war weg?
Nee, oder? Also mein Ring war weg, meine Schnürsenkel waren weg, mein Haargummi war weg, mein Handy und solche Sachen sowieso. Aber im Gefängnis ist es ja auch so, dass man nicht alles tragen darf. Also es gibt bestimmte Farben, die man nicht tragen darf, bestimmte Kleidungsstücke, die nicht rein dürfen.
Welche Farben waren verboten?
Dieses Khaki-Grün ist verboten, weil es Soldatenfarbe ist. Also dass man nicht das bei einem, wenn man sich irgendwie flüchten möchte oder so, dass man das nicht dann benutzt. Oder Marineblau ist verboten, weil die Wärterinnen Marineblau anziehen. Hellblau ist auch verboten, weil die ein hellblaues T-Shirt haben. Und eine Zeit lang war sogar Rot-Gelb-Grün verboten, weil nebeneinander ist es die kurdische Flagge.
Das heißt, diese Auflagen wurden Ihnen noch gemacht, als Sie aus diesem zerwühlten Kleiderstapel in der Wohnung sich Kleidung selbst ausgesucht haben?
Also haben Sie nicht gesagt, aber die haben gesagt, zieh dir Sachen an ohne Schnürsenkel, zum Beispiel Schuhe ohne Schnürsenkel oder zieh dein Haargummi gleich aus oder zieh keine Jacke an, wo noch ein Faden oder eine Schnur dran hängt, weil das müssen wir dann abschneiden.
Aber warum sind die Schnüre so gefährlich?
Dass man keinen Selbstmord begeht in Polizeigewahrsam. Mhm. Also Angst haben sie eigentlich nur, dass man sich was antun kann. Aber all das waren schon die Vorzeichen dafür, dass von jetzt an alles anders wird. Und für jemanden, der so oft rumgereist ist wie ich, plötzlich verständlich, dass man sich das verständlich macht, dass man nicht mal von diesem Fleck da sich wegbewegen kann. Im Polizeigewahrsam waren es ja gerade mal 6 Quadratmeter, in die ich eingesperrt war. Und im Gefängnis auch jetzt 8 bis 10 Quadratmeter. Und später war es halt diese größere Gemeinschaftszelle.
Darüber müssen wir gleich reden.
Genau, also es ist schon so, dass man dann weiß, vorbei.
Mejale Tolu, wir unterbrechen ganz kurz für die Nachrichten, dann sind wir wieder da und dann tauchen wir beide vielleicht mal ein in diese Situation in der großen Gemeinschaftszelle, was man sich ja schwer vorstellen kann mit so vielen Frauen. Und das ist diese Nähe unter diesen besonderen Umständen, ihnen doch ganz viel gegeben hat. Ja?
Ja.
Wir machen gleich weiter hier beim HR3 Sonntagstalk. Mejale Tolu ist heute Gast beim HR3 Sonntagstalk und während Ava Max gerade nochmal gesungen hat, haben wir uns nochmal über das aktuelle Buch unterhalten, was ja, mein Sohn bleibt bei mir heißt es, wie eine Kamerareise ist von dieser Festnahme, von der beruflichen Tätigkeit als Journalistin, als Übersetzerin, rein in das Frauengefängnis über mehrere Wochen eben auch gemeinsam mit ihrem Sohn, weil sie sich als Mutter nicht von ihm trennen wollten. Was ist nochmal Ihre Motivation gewesen zu sagen, ich schreibe es auf? Weil wir haben Ihren Namen aus so vielen Nachrichten, Sendungen und Meldungen gehört. Was war Ihnen wichtig, es aufzuschreiben?
Ich habe mitbekommen, dass erstens aus der Türkei, als ich noch dort leben musste, habe ich mitbekommen, dass sehr viele immer eben, dass ich nicht schweige, dass ich immer präsent bin, es immer so beurteilen, ja, sie ist sehr standhaft, sie ist emotional, vielleicht kaltblütig auch und mutig. Und ich habe mich immer gefragt, ob das echt so ist, also ob das die Wirklichkeit ist, weil ich
haben Sie sich nicht so gesehen, mutig und standhaft?
Ich habe sehr viel Angst gehabt die ganze Zeit über. Ich habe auch die 8 Monate, die ich nicht ausreisen konnte, schlecht geschlafen, wurde immer observiert, habe eigentlich die Repression weitergespürt. Und ich habe es wirklich bis in mein Knochenmark gespürt. Also ich hatte schon die Angst. Aber ich habe gemerkt, und ich habe es vor allem aus dem Gefängnis gelernt, dass es eine Stärke ist, diese Schwäche bewusst wahrzunehmen. Also bewusst mit dieser Angst umzugehen. Mhm. Ja, ich habe Angst, aber wenn ich diese Angst zeige, dann trampeln sie drauf rum. Und es ist wichtiger, dass ich zeige, ich bin hier und ihnen die Stirn biete und sage, ich lasse mich von euch nicht einschüchtern. Dann kann man das zu einer Stärke umwandeln. Und das konnte ich eben auch durch diese enorme Solidarität, die ich erfahren habe.
Also die Frauen, über die wir gleich noch sprechen, mit denen Sie die Zelle geteilt haben, die haben Ihnen den Rücken gestärkt. Sie haben sich ja gegenseitig in diesem weiblichen Netzwerk ganz viel Kraft geschenkt. Aber trotzdem, wenn man zum Beispiel weiß, es gibt einen Prozesstag, da hätten vielleicht nicht alle ihre Verteidigungsrede so mutig gehalten. Sie haben ja gesagt, man muss die Missstände benennen, man muss klar sagen, es ist Willkür. Und weil wir diese Worte von Ihnen ja gehört haben, Sie haben ja selbst als Angeklagte das Wort eben auch ergriffen vor den Richtern, ist vielleicht bei uns der Eindruck so von so viel Stärke und so viel Mut.
Genau, natürlich führt ein Prozess fort und es kann natürlich auch riskant für mich sein, wenn ich jetzt so offen über die Polizisten, die mich festgenommen haben und schikaniert haben, schreibe oder über die ganzen Missstände in der Justiz. Natürlich werden sie das mitbekommen und sich wahrscheinlich auch übersetzen lassen. Aber das ist die Art gewesen, die ich von Anfang an eigentlich auch präferiert habe, zu sagen, ich werde kein Blatt vom Mund nehmen, ich werde alles erzählen, ich werde alles sagen. Und vielleicht ist es für viele Menschen, die die Geschichte eben nur aus der Presse gelesen haben, nur diese Details eigentlich gelesen haben, ein tiefer Einblick in diese Gefängnisrealität, ein tiefer Einblick in überhaupt die ganze Realität in der Türkei. Und wenn ich meine Verteidigungsrede vor den Richtern halte, vor der ganzen Presse halte, dann habe ich auch kein Bedenken, es in meinem Buch abzudrucken.
Wenn man dieses Buch liest, kann man ja eigentlich keinen Urlaub mehr in der Türkei buchen. Und viele in Deutschland, das ist jetzt ein völliger Gedankensprung, aber die Ferien stehen ja an und viele planen es ja. Mhm. Und halten Sie das eigentlich für gut oder sagen Sie, in diesem Land darf man nicht am Strand liegen und entspannt einen Cocktail schlürfen?
Es gibt zwei Begründungen. Also die erste ist ja, dass das Auswärtige Amt selber sagt, es ist riskant und man soll eben vorsichtig sein.
Vor allem, für wen ist es riskant?
Ja, für alle, die etwas gepostet haben oder auch nur geliked haben, kann es schon Risiken mit sich bringen. Oder auch für Menschen, die sich auch politisch in Deutschland engagieren. Also die Demokratie in Gebrauch nehmen, kann es natürlich auch zu Konsequenzen führen. Aber es ist natürlich auch so, dass ich selbst eigentlich das Land liebe, die Bevölkerung auch liebe, eine sehr besondere Nähe zu diesem Land habe, aber dennoch weiß, dass diese Risiken auch fatale Folgen haben können. Mhm. Von daher muss jeder Mensch sich das eben selbst überlegen, wo man Urlaub macht und ob man eben dadurch vielleicht nicht etwas unterstützt.
Ja, und das ist ja eine Frage, die sich viele stellen, die eben auch Familie und Freunde dann da haben. Die Gefängnistüren haben sich hinter Ihnen geschlossen, Frau Tolu, und gleichzeitig hat es, nachdem man anfänglich ja gar nicht wusste, wo sind Sie, also die deutsche Regierung hat erst Mitte Mai von Ihrer Verhaftung erfahren, weil die türkische Regierung eigentlich ihrer Verantwortung nicht nachgekommen ist, die Bundesrepublik darüber zu informieren, dass eines ihrer Bürgerinnen in einem türkischen Gefängnis einsitzt, ohne klare Anklage. Wann hat angefangen die Solidarität hier in Deutschland, dass die Bevölkerung wachgerüttelt wird, dass dort Unrecht geschieht?
Eigentlich soll es ja direkt im Mai angefangen haben. Also, dass meine Lehrerin gemeinsam mit meinen Freunden,
Ihre ehemalige Familie, Deutschlehrerin?
Eigentlich ist es meine Sportlehrerin. Ich hatte sie in Sport. Und das war ja gerade das, was mich so verwundert hat. Also, wenn man jemanden in Philosophie oder in Ethik oder in Deutsch hat, dann hat man ja eine andere Nähe. Dann weiß man auch, was die Person denkt oder wie man gesinnt ist. Aber dass meine Sportlehrerin direkt die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, dieses Unrecht werden wir nicht geschehen lassen. Das war schon für mich sehr berührend vor allem.
Was hat sie gestartet? Was für eine Aktion
an Solidarität? Also es sind Freunde von mir in Ulm mit meiner Familie auf die Straße gegangen und haben jeden Freitag auf dem Münsterplatz demonstriert gegen diese ungerechte Inhaftierung. Und meine Lehrerin war Mitinitiatorin von Anfang an.
Eine Mahnwache für Mejale Tolu.
Genau, und die hat es aber auch so weit gebracht, dass sie eine Petition gestartet hat und in den ersten Wochen schon 130.000 Unterschriften gesammelt wurden, die an sie Sigmar Gabriel, damaliger Außenminister, geschickt wurden, auch mit einem öffentlichen Brief, auf den er auch geantwortet hat damals. Also sie hat schon diesen öffentlichen Druck auch mit organisiert, meine Lehrerin.
Ist öffentlicher Druck wichtig für Freilassung? Wir haben das alle erlebt bei Denis Yücel. Da gab es Autokorso, es gab natürlich auch die Springer-Presse im Rücken. Er hat lange für die Welt geschrieben.
Es ist wichtig, vor allem für Menschen, die eben nicht von Anfang an bekannt waren oder sind. Weil diese Bekanntheit, Popularität bringt schon gewisse Unterstützung mit. Aber wenn man nicht bekannt ist, wenn man eine Frau ist mit Kind, die inhaftiert ist, das weiß die Welt nicht. Und von daher war dieser öffentliche Druck für mich sehr wichtig, weil dieser Druck hat es geschafft, dass die Bundesregierung sich noch tiefer eigentlich in die Sache hineinbeugen musste. Natürlich habe ich von Anfang an immer die Unterstützung gehabt. Ich wurde immer gut betreut und ich sage auch heute noch, ich wurde nicht vernachlässigt und meine Rechte wurden mir zugestanden sozusagen als deutscher Bürger. Aber dieser öffentliche Druck hat schon dafür gesorgt, dass ich auch im Gefängnis davon mitbekommen habe.
Und das muss man vielleicht gleich nochmal ein bisschen beschreiben, weil es gab dann ja plötzlich Briefe aus aller Welt. Und ich würde ganz gerne mit Ihnen über die Solidarität mit den Frauen im Gefängnis sprechen. Ein Ort, wo man ja eigentlich denkt, als Außenstehender, jeder kämpft für sich und jeder versucht, sich seinen Raum auf engem Raum zu schaffen. Und trotzdem gab es eben unglaublich liebevolle Gesten, Handreichungen und das gegenseitige Stärken, um diese Ausnahmesituation zu überleben. Mejale Tolu, heute unser Gast beim HR3 Sonntagstalk. Mejale Tolu ist heute unser Gast beim HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl.
Ja, sehr.
Wir verbringen die 2 Stunden heute miteinander. Und für alle, die jetzt erst einschalten, muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Sie sind die Journalistin, die in der Türkei berichtet hat über ganz unterschiedliche Themen und plötzlich in einer Nacht- und Nebelaktion verhaftet worden sind. Es haben vermummte Männer mit Maschinenpistolen vor ihrer Haustür gestanden, Wohnungstür. Ihr Mann ist einige Wochen vorher schon verhaftet worden. Das heißt, sie hatten vielleicht schon so eine leichte Ahnung und einen auf jeden Fall leichten Schlaf und immer mal wieder geguckt, schleicht da jemand langsam das Treppenhaus hoch. Im Kinderzimmer schlief ihr Sohn und nach wenigen Minuten war nicht nur die Wohnung zerwühlt, sondern die Antiterroreinheit stand eben auch am Kinderbett ihres kleinen, damals noch 2-jährigen Sohnes. Jetzt haben Sie über diese Zeit als politische Geisel in Haft ein Buch geschrieben. Es heißt, mein Sohn bleibt bei mir. Und alle, die wir Kinder haben, können wir uns ja schwer vorstellen, wenn man als Mutter verhaftet ist oder wird, dass man selber noch sagt, ich möchte auch, dass mein Sohn hier mit ist in diesen geschlossenen Räumen.
Ja, es hat einen ganz wichtigen Grund. Also mein Sohn war 17 Tage von mir insgesamt getrennt und die Trennung war ja keine normale. Also ich wurde mitgenommen und seitdem hat er mich nicht gesehen. Mama war weg auf einmal.
Erst bei einem Nachbarn, dann beim Onkel, genau, dann kam dann ihr Vater und ihre Schwester aus Deutschland.
Bei meiner Schwester am Ende. Und dann habe ich auf einmal, ich habe immer wieder nur ein Stückchenweise mitbekommen, wie es meinem Sohn geht. Immer wieder wurde gesagt, er trinkt seine Milch, er schläft und alles ist in Ordnung. Aber dann kam an einem Sonntag eine Anwältin, die Anwältin meines Mannes, und hat gesagt, ich bin ganz ehrlich zu dir, dein Sohn geht's ganz schlecht, er stottert, er ist aggressiv geworden, er schläft nicht, er trinkt keine Milch, alles ist ganz durcheinander. Also es geht ihm wirklich schlecht.
Und wenn in einer Situation in türkischer Haft eine Anwältin so Klartext spricht, ist das ja sowieso schon mal außergewöhnlich, weil man muss ja manchmal versuchen, die Sätze etwas verschlüsselt zu sagen.
Ja, bis dahin war es auch so, dass die immer wieder versucht haben, mich eigentlich darauf vorzubereiten, dass es ihm gut geht und ich soll ja nur Sorgen um mich machen, also dass es mir im Gefängnis gut geht. Aber als diese Anwältin dann gesagt hat, ganz direkt mit mir gesprochen hat, war es für mich klar. Also ich muss ihn zu mir holen, weil bis zu diesem Tag habe ich eigentlich daran gedacht, ihn nach Deutschland zu schicken mit meiner Schwester. Aber als ich gehört habe, dass es ihm seelisch einfach schlecht geht, dass er verwundet ist, gab es gar keine andere Möglichkeit mehr.
Und wie organisiert man das dann? Weil es ist ja kein normaler Zustand, dass ein Kind eine Zelle teilt mit mehr als 20 anderen Frauen.
Ja,
da müssen
sie
auch lachen.
Es war schwer und ich glaube, es wäre heute noch schlimmer. Also weil er älter geworden ist, mit 4 Jahren ist es noch schlimmer. Aber es ist schon so, dass mein Sohn das ganze Alltag eigentlich, das Gefängnisalltag umgeschmissen hat. Im Gefängnis gibt es bestimmte Lesezeiten, Ruhezeiten, Schlafzeiten.
Und, hallo, wie sagst du das einem zweijährigen Jungen?
Warum soll ein Kind sich an diese Sachen halten? Mhm. Mein Sohn hat aber, es waren ganz banale Sachen. Also er muss in einem Gitterbett, in einem Metallbett schlafen. Die Wand ist kalt, der Boden ist kalt.
Gab es Decken und Kissen?
Ja, aber normalerweise kriegt jeder nur ein Kissen und eine Decke. Und diese Frauen haben zum Glück vorher schon aus anderen Gefängnissen, in denen sie exportiert wurden, haben sie ganz viele Sachen mitgenommen. Und auch ganz viele Bettbezüge, alte Bettbezüge. Und wir haben von dem allem halt Sachen gebastelt. Also eine Decke für die Wand, damit wenn mein Sohn eben nachts an die Wand kommt, dass er sich nicht erkältet. Mhm. Oder auch für den Boden einen alten Teppich, der eigentlich kein Teppich war, sondern irgendwie so gestrickt wurde.
So Netzwerk.
Genau.
Ja.
Also aber, es waren schon ganz einfache Sachen.
Aber man weiß ja alleine, Sie schreiben es in Ihrem Buch, wenn man irgendwo hinfährt zu den Großeltern mit Kindern oder in den Urlaub und man vergisst das Lieblingskuscheltier, den Schnuller oder hat nicht das besondere, was weiß ich, Schmusetierchen dabei.
Ja, es ist ja bei jedem Kind etwas anderes.
Irgendetwas anderes. Und Sie hatten ja in diesen ersten Nächten, auf jeden Fall in der ersten Nacht, weder Milch noch einen Schnuller und auch keine Windel für ihn.
Nichts. Ich hatte keine Ersatzkleidung. Er hatte keine Windel an, weil sie ihm abgenommen wurde aus Sicherheitsgründen. Er hatte keinen Schnuller. Zweijähriges Kind schläft nur mit Schnuller. Und vor allem trinkt er Milch.
Haben Sie da gedacht, die Entscheidung war vielleicht doch nicht richtig? Oder haben
ja,
Sie?
Das war die erste Nacht und es war auch das erste und letzte Mal, wo ich dachte, du hast einen Riesenfehler gemacht. Wie kannst du bloß ein kleines Kind ins Gefängnis holen?
Hat irgendjemand versucht, Sie davon abzuhalten?
Ja.
Weil Ihr Vater und Ihre Schwester Gülay haben ja auch mit die Übergabe organisiert.
Ja, aber bis zum letzten Moment hat mein Vater immer noch darauf gehofft, dass Serkan nicht mit reingeht. Er hat immer wieder gesagt, bist du sicher und willst du nicht mit Opa mitkommen? Also er hat schon versucht, ihn zu überzeugen. Aber es war ja auch so, dass es wirklich nur die erste Nacht im Gefängnis war. Und dann hat mir meine Zimmergenossin gesagt, Michale, die erste Nacht ist für einen Erwachsenen sogar dramatisch, schlimm. Und es ist normal, dass das Kind eben, vor allem wenn er keinen Schnuller hat, keine Pyjamas hat, dass er dann noch mehr eben rebelliert und Widerstand leistet. Und das war auch wirklich nur die erste Nacht und dann zum Glück war alles in Ordnung.
Und Ihre erste Nacht?
Meine erste Nacht war noch schlimmer, weil ich nachts gegen 3 Uhr erst in die Zelle gekommen bin, in eine kleine Einzelzelle. Und ich hatte gar nichts.
Also ich hatte keine, Sie haben es eben schon gesagt,
Klamotten,
Schnürsenkel weg,
nichts,
Ringe weg, Haargummi weg.
Also es war auch so, ich bin aus dieser Polizeihaft rausgekommen, dreckig, umgeduscht seit einer Woche, nur mit Handseife die Haare einmal gewaschen und überhaupt der ganze Körper ist einfach nicht mehr der, der es war. Mhm. Es hat mir sehr viel zugesetzt gehabt und dann bist du eben eingesperrt und siehst nur noch ins Stockdunkle raus. Du siehst keine Dächer, nur noch dieses Nebelscheinwerferlicht und die Soldaten, die eben den Dach sozusagen ab...
Wie groß war der Raum? Nur wenige Quadratmeter?
8 Quadratmeter.
Mit einem Bett? Gab es da noch eine Art Regal oder Waschtisch?
Ein Doppelbett war das und ich war ja mit einer jungen Frau zusammen inhaftiert und es waren 2 Metallschränke, die keine Tür hatten. Und das dramatisch, also ich sage immer, es ist auch komisch gewesen, aber auch dramatisch für mich, dass da mitten drin im Raum ein Vogelei zerbrochen auf dem Boden lag. Und ich mir, ja, weil ein Vogel hat versucht, dort ein Nest aufzubauen. Mhm. Wir haben ganz viele Äste und so gefunden. Und das war für mich auch sehr dramatisch, weil ich gesagt habe, ja, wie kann ein so freies Tier im Gefängnis für den Nachwuchs ein Nest aufbauen wollen. Und dann habe ich aber dasselbe gemacht und habe meinen Sohn ins Gefängnis geholt.
Und wie er dann die erste Nacht überstanden hat und die Frauen gemeinsam versucht haben, aus Blusen Hosen zu nähen, das müssen wir gleich klären. Und auch nochmal, was ich vorhin angekündigt habe, warum der Montag und der Freitag im Gefängnis so wichtig sind. Mejale Tolu, Sie bleiben unser Gast heute. Und mittendrin bist du plötzlich in einem Albtraum. Du machst deinen Job als Journalistin in der Türkei, wirst verhaftet und findest dich nach einem nächtlichen Aktion plötzlich in einem Gefängnis wieder. Ohne Haargummi, ohne persönliche Wertgegenstände, aber eben auch ohne Kontakt erst zu der Familie, zum Ehemann und getrennt vom Sohn. Mejale Tolu ist heute unser Gast beim hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und sie haben sich dazu entschieden, den Sohn in die Zelle mit reinzuholen,
genau,
weil er nach 17 Tagen weg von ihnen angefangen hat, zu stottern, Aggressionen zu entwickeln. Und wie jede Mom haben sie dann gesagt, der Junge muss zu mir.
Ja, lieber bei mir, als dass er draußen irgendwie seelisch krank wird.
Genau, und lieber bei ihnen unter auch schwierigen Umständen. Ja. Und alle Frauen, die mit ihnen in der Zelle saßen, haben versucht, es diesem Kind schön zu machen.
Ja, man muss sich es so vorstellen, es sind alles politische Gefangene, weil in der Türkei das System einfach so ist, dass politische zusammen sind, Kriminelle zusammen. Und diese politischen Frauen hatten alle selber gar keine, also hatten keine Kinder.
50.000 Menschen.
Sind das erste Mal sozusagen mit einem Kind, mit einem Kind auf so engstem Platz zusammen.
Haben selber vielleicht auch Kinder?
Nee, die mit mir hatten keine Kinder. Das war ja das Interessante, dass die sich so einiges gewagt haben. Gesagt haben, ja, hol ihn ins Gefängnis, wir machen alles. Und ich so, habt ihr überhaupt schon mal mit einem Kind? Nein. Deswegen war es interessant, weil die sich gar nicht auskannten. Aber die wollten eben, die wollten ihr unter die Arme greifen. Und das Engagement war einfach riesig. Also,
gibt es vielleicht auch die Sehnsucht an so einem Ort der Kälte und der Willkür, Liebe zu zeigen? Wir haben es eben gesagt, ein Vogel hat versucht, an diesem Ort der Unfreiheit seinem Nachwuchs ein Nest zu bauen und damit Freiheit für ein eigenes Leben zu schenken.
Genau, hinter diesen Mauern versucht man eigentlich ein anderes Leben zu erschaffen, weil man weiß, das System will eigentlich dich aus der Gesellschaft distanzieren, will dich marginalisieren, will dich vor allem, was eigentlich blüht, weil im Gefängnis gibt es nichts Grünes, gibt es keine Natur. Alles, was von selbst blüht, wird abgerissen. Also sie wollen eigentlich das Leben im Gefängnis verhindern. Und ein Kind ist genau das Gegenteil.
Ein Kind ist Hoffnung, ist
ein
Zukunft.
Ein Kind ist Hoffnung, Spaß, Freude und alles, was eigentlich positiv, positive Merkmale hat. Von daher war Serkan schon ein Riesenglück für alle.
Was hat er diesen Frauen dann auch geschenkt? Es war ja eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eben keine Einbahnstraße, sondern es war ein Austausch zwischen all diesen Frauen und ich habe es eben nur ganz kurz erwähnt, 50.000 Menschen sitzen plus minus die Zahl in türkischen Gefängnissen aus politischen Gründen in Haft und wissen eigentlich nicht, gibt es wieder Hoffnung, gibt es Zukunft in ihrem Leben?
Die offiziellen Zahlen sind, dass über 250.000 Menschen inhaftiert sind. Politische hast du gerade genannt. Aber es ist so, dass natürlich Serkan vielen Hoffnung geschenkt hat, weil er ihnen eben gesagt hat, ja, wenn du hier rauskommst, kommst du dann auch uns besuchen? Oder solche Fragen gestellt hat oder gesagt hat, schau mal, da fliegt jetzt der Flieger nach Deutschland und wenn wir rausgehen, fliegen wir auch dorthin. Also er hat schon mit ihnen sehr viel unternommen. Er hat gegeben, aber hat genommen. Er hat Lieder gelernt, türkische Lieder, hat tanzen gelernt, hat sportlich sich betätigt.
Und hat angefangen, sich zum Beispiel für kleine Wellensittiche zu interessieren.
Ja, und wir hatten einen Wellensittich. Und
Inhaftierte
hatte einen Vogel in ihrem Käfig und das war ihre Hoffnungsquelle eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt. Und das war eigentlich auch nur ihr Vogel. Aber Serkan hat es dann so sehr vergesellschaftlicht, dass er es immer mit auf den Hof nehmen wollte, dass jeder diesen Vogel sieht, dass jeder mit ihm spielen kann. Und so war es mit ihm auch. Also er hat schon immer gesagt, jetzt steh auf, bring mich auf den Hof. Also nicht zu mir, zu allen. Er hat sich immer ausgesucht, mit wem er was macht.
Aber ein Kind will rennen, ein Kind will auf Bäume klettern, ein Kind will auf dem Spielplatz. Und ich stelle mir vor, du bist ja hast eine geschlossene Zellentür und bist auf diesem engen Raum mit diesen vielen Frauen. Das konnten sie ihm ja alles erstmal gar nicht schenken. Was waren dann die Alternativen?
Wir hatten nur den Hof, der morgens aufgesperrt wurde bis abends. Und auf diesem Hof, das ist Beton natürlich, alles nur aus Beton, keine Wiese, nichts. Und mein Sohn wollte natürlich rennen, spielen, er will Fußball spielen, aber hat keinen Fußball, sondern nur einen Volleyball. Und die haben dann halt Sachen gebastelt oder zum Beispiel er hatte keine Autos, wir haben aus einer Plastikflasche, haben wir Löcher reingebohrt, haben mit Deckeln und Strohhalmen Räder gemacht und haben dann eben Autos daraus produziert oder wir haben einen Eimer mit Wasser gefüllt und haben Deckel schwimmen lassen und haben dann Fische gefangen. Also dann versucht man natürlich seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, weil man nichts hat.
So wie ihr als Frauen dann einfach versucht habt, aus den Obstkartons euch Pilatesmatten zu bauen. Aber eigentlich hätten das ja die Wärterinnen wahrscheinlich auch nicht merken dürfen.
Ja, die nehmen das ja auch weg. Und das ist ja auch dieses Blöde, dass die sogar eine Pilatesmatte dir wegnehmen. Und da geht es nämlich wieder darum, dass sie einfach dir die Freude wegnehmen wollen. Eine Pilates-Matte ist nichts Lebensgefährliches, man kann sich damit nichts Schlechtes antun. Aber es ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass du Widerstand leistest, dass du...
Inwiefern? Erklär mir das nochmal.
Dass du im Gefängnis versuchst, stark zu bleiben. Dass du
auch physisch stark?
Ja, auch physisch. Physisch und diese physische Stärke bildet dich ja auch mental weiter. Dass du einfach weißt, mir geht's körperlich gut, mir geht's auch seelisch gut.
Also glauben Sie, in dieser Haft war es wichtig, sportlich aktiv zu sein?
Ja, also ganz viele Frauen, die über lange Jahre hinweg inhaftiert waren, betreiben täglich Sport. Täglich dieselbe Routine, weil sie sagen,
warum?
Dass man sonst körperliche Schwächen ausbildet. Also zum Beispiel, dass man nur noch im Bett liegt, sich nicht mehr betätigen möchte, dass man dann in Depressionen verfallen kann. Mhm. Und natürlich gibt es auch richtig körperliche Anzeichen. Also wenn man nur 2 Meter Wand sieht, das ist die weiteste Entfernung, die man sieht, wird man irgendwann kurzsichtig. Mhm. Weil der Himmel ist eben nur ein Rechteckhimmel und es gibt nichts Unbegrenztes im Gefängnis. Alles ist begrenzt. Und das macht natürlich auch mit einem körperlich was mit.
Also das heißt, wenn die physische Stärke bleibt, das ist die Vermutung, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, und das ist die Haltung der vielen Frauen dann auch gewesen, dann bleibe ich auch mental wach, dann bleibe ich auch hoffnungsvoll,
ja,
hier diese Situation zu überstehen.
Ja, braucht man auch mental noch andere Sachen, also Hoffnung oder
Gespräche mit den Anwälten.
Auch dieses Bewusstsein, dass das alles ein Unrechtssystem ist, das ist alles wichtig. Aber die Sportler werden es sicherlich bestätigen, dass wenn man sich sportlich betätigt, dass man dann auch mental sich sozusagen alles frei macht und besser nachdenken, noch konzentrierter ist. Und all das ist im Gefängnis sehr wichtig.
Nun waren Sie 8 Monate im Frauengefängnis. Serkan, Ihr kleiner Sohn, war dort 5. Und Sie schreiben es so ein bisschen, er hat sich auf eigenem Wunsch.
Genau.
Ich muss ein bisschen lachen, weil er da 2 oder 2,5 war. Irgendwann haben Sie auch gemerkt, das geht nicht mehr. Was war der Punkt?
Also er war 2-mal seinen Vater besuchen, der auch im Gefängnis war. Und während dieser Zeit, stellen Sie sich das so vor, er ist eingesperrt. Alles grau, alles farblos, nichts Grünes, nichts bewegt sich fort im Gefängnis. Plötzlich geht er raus, sieht, wie Busse, Autos, Fahrräder, Motorräder.
Nimmt das alles wahr?
Schiffe, weil wir leben ja in einer Stadt am Meer in der Türkei. Und plötzlich sieht er alles grün, alles bunt, alles schön, farblich. Und dann hat er gesagt, also die Welt, die drinnen ist, die will ich nicht mehr. Mhm. Und er hat natürlich die Sicherheit gehabt, dass ich nicht raus kann. Also dass ich ihn nicht wieder verlassen kann. Das hat er jetzt 5 Monate, hat er Vertrauen gewonnen.
Also Ihre ursprüngliche Angst, er wird sich nicht positiv entwickeln, er wird mich vielleicht auch vergessen als Mutter, die war dann weg?
Nein, die war da, als er dann eben komplett raus ist und nach Deutschland ist. Da hat er einmal zu mir am Telefon gesagt, Mama, ich bin jetzt Tantes Sohn.
Von Ihrer Schwester Gülay.
Genau, und das hat schon bei mir einiges ausgelöst. Ich habe Angst gehabt, dass er mich vergisst. Hm.
Sie haben es ja ein bisschen so geschrieben, Sie waren fast ein bisschen neidisch.
Auf
Ihre wunderbare Schwester. Wir reden gleich weiter. Heute an diesem Sonntag ist unser Gast Mejale Tolo und ich kann nur jedem dieses Buch wärmstens empfehlen, Mein Sohn bleibt bei mir. Man erfährt etwas über politische Umstände, man erfährt eine dramatische private Geschichte und man erfährt aber eben auch sehr viel Liebe und Solidarität. Mehr als 160, ach viel, viel mehr, mehr als 200.000 Menschen wurden innerhalb der letzten 2 Jahre in der Türkei in Gewahrsam genommen. Wir haben dort ein Präsidialsystem, was eben auch ohne Ermittlungen, ohne Anklage, ohne Durchsuchungsbefehl Menschen inhaftieren kann, ihnen vorwirft, Mitgliedschaft einer sogenannten terroristischen Organisation. Jeder Kritiker, jede kritische Zeitung, Radiosender wird versucht, Mund zu machen, auszutrocknen, einzustellen und die Arbeit von Journalisten sowieso zu behindern. Wir sprechen heute mit Mejale Tolo, Journalistin, die in Frankfurt die Uni besucht hat, in Ulm lebt und den Albtraum von 8 Monaten Haft in der Türkei erlebt hat. Trotzdem, auch wenn das Buch jetzt auf dem Markt ist, Mein Sohn bleibt bei mir, ist ja noch nicht alles zu Ende. Es gibt am 26. sind Europawahlen und am 23. Mai gibt es noch einen Termin. Weder für Sie noch für Ihren Mann, Suat Çorlu, ist es vorbei.
Genau, der Prozess wurde ja nicht fallen gelassen. Die Anklage besteht immer noch darauf.
Die dürfen zwar jetzt ausreisen nach Deutschland, ja, das ging ja auch einige Monate.
Also es ist schon so, dass es einen Schein gibt, dass die Türkei ein Rechtsstaat ist. Und diesen Schein versuchen sie schon zu wahren. Dadurch, dass sie halt dann die Anklageschriften nachreichen oder die Befehle nachreichen. Und bei unserem Prozess ist es so, dass ich zwar freigelassen werde, weil nichts bewiesen wurde 2 Jahre lang, aber dass der Prozess trotzdem weitergeht. Und am 23. Mai wird sowohl mein Mann als auch ich wieder bei diesem Prozess werden wir angeklagt. Und mein Mann ist immer noch derjenige, der immer wieder hinreist und auch bei den Prozessen dran teilnimmt, um eben auch zu zeigen, dass wir dahinter stehen und dass wir einen Freispruch einfordern werden. Aber es ist natürlich nicht hoffnungsvoll, weil wir wissen, dass sehr viele Journalisten, nachdem auch die Öffentlichkeit abgenommen hat, zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt
viele
wurden.
Viele sitzen noch, genau. Viele haben keine Stimme und keine Solidaritätsaktion.
Also es gibt auch sehr viele Frauen, also Journalistinnen, aber auch überwiegend Männer. Aber ich versuche immer natürlich die Frauen auch ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, weil ich weiß, dass Frauen es im Leben immer viel, viel härter haben, dass sie viel, viel öfter diskriminiert und ungleich behandelt werden. Von daher ist es für mich auch wichtig, immer zu zeigen, dass es eben mutige Frauen gibt, die für ihre Arbeit
Bloggerinnen, genau. Journalistinnen, die eben auch als freie Journalistinnen geschrieben haben, weil viele Redaktionen sind ja auch eingestellt worden. Könnte man denn jetzt sagen, der Machtwechsel, es waren jetzt gerade nochmal Wahlen, zum Beispiel in einer Großstadt wie Istanbul, sind vielleicht ein Zeichen, dass sich etwas ändert?
Es ist ein Krümel, aber den Krümel haben sie sich verdient, die Opposition, weil Erdogan hatte genau so angefangen. Er hatte als erster den Bürgermeisterposten in Istanbul bekommen und dann ist er ja zum Alleinherrscher geworden mit der Zeit. Aber es ist natürlich hoffnungsvoll, dass die Opposition Ankara, Istanbul, Izmir, Großstädte bekommen hat. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es ein Präsidialsystem ist, dass die Exekutive, die Judikative und alles andere an Erdogan gebunden ist. Also dass es eingeschränkt ist, diese Macht. Aber ich glaube, allein dieser Hoffnungsschimmer macht den Menschen schon auch Hoffnung auf bessere Zukunft.
Und das unter diesen Umständen, das muss man ja auch nochmal eingestehen, eben mit der Schwierigkeit, eine Öffentlichkeit zu schaffen, weil die meisten Sender und Zeitschriften arbeiten natürlich für den Präsidenten und da hat es die Opposition besonders schwer. Sie haben eben nochmal erwähnt, während die Musik lief, dass obwohl das Glück da ist, in Freiheit zu sein, ist trotzdem ein Vermissen dieser Frauen gibt. Das ist schwer nachzuvollziehen für mich, dass man den Gefängnisalltag vermisst. Was vermissen Sie?
Ja, nicht den Alltag, aber die Frauen vermisse ich schon, weil diese Frauen haben mich eben aufgefangen. Sie haben mich genau da abgeholt, wo ich eigentlich stehen geblieben war, wo ich nicht mehr weiter wusste, wo meine Verzweiflung auf dem Höhepunkt war. Und genau da haben sie eigentlich, sie haben das alles vielleicht auch selbst alleinständig gelernt im Gefängnis, wie sie zurechtkommen, weil sie so lange Jahre inhaftiert waren. Aber sie haben mich abgeholt und mich gestärkt und auch mir den Rücken freigehalten, als mein Sohn da war. Von daher ist es schon so, dass ich mich einfach nach diesen Frauen auch
träumen immer sehe. Sie von ihnen? Schreiben Sie ihnen?
Ich habe mich einmal auf diesem Hof wiedergefunden im Traum. Und dann bin ich aufgewacht und dachte, was machst du? Wie kannst du bloß dich ins Gefängnis reinträumen? Aber es ist halt so, dass im Gefängnis war der Hof der einzige Ort, wo man sich frei gefühlt hat.
Da hat man den starken Fluglärm zwar gehabt und immer gesagt, Serkan hat das ja erwähnt, das sind die Flieger und auch ihr Mann, die vielleicht nach Deutschland gehen. Aber
das ist das Einzige, was sich fortbewegt. Die Flugzeuge und die Vögel.
Wolken noch?
Ja, und wenn man dann hoch in den Himmel schaut, sieht man halt, dass das Leben weitergeht. Obwohl drin alles beständig ist und nichts weitergeht.
Ein Hoffnungsschimmer war ja auch all die Wochen und Monate, in denen Sie auch gar keinen Kontakt hatten zu Ihrem Mann. Und es gab ja auch, das beschreiben Sie bei Ihrem aktuellen Buch, Mein Sohn bleibt bei mir, auch die Angst, sich zu verlieren als Paar. Weil Briefe können einiges ausdrücken, aber wenn man sich berührt, wenn man sich sieht, wenn man miteinander diskutieren und Leben teilen kann, ist das ja etwas anderes. Aber Sie haben beide etwas gemacht, was mich unglaublich berührt hat, eine Liste. Das machen wir beide, Suat und ich, gemeinsam mit unserem Sohn, wenn wir wieder frei sind. Dazu gehörte, korrigieren Sie mich, Möwengeschrei lauschen, auf dem Deich spazieren gehen, was war noch
an
dabei?
An der Strandpromenade.
Reiki trinken.
Raki trinken.
Raki trinken.
Genau.
Und haben Sie davon schon einiges erfüllt?
Ja, die wir in der Türkei erfüllen konnten, haben wir erfüllt. Also am Strand laufen gehen, ins Meer. Das ist, glaube ich, die größte Sehnsucht von allen Inhaftierten, das Meer zu sehen und sogar schwimmen zu können. Alles haben wir dort gemacht. Es waren auch nicht große Wünsche, muss man sagen. Weil wenn man so eingesperrt ist, dann sind die Wünsche wirklich so minimiert, dass man eigentlich sich mit dem kleinsten Glück sozusagen schon erfreuen kann. Aber ich hatte zum Beispiel hier in Deutschland, habe ich noch einige Ziele, einige Wünsche. Also zum Beispiel einfach eine Auszeit, gemeinsam Urlaub machen oder einfach alles wegdenken. Und die müssen wir noch hinbekommen.
Kann man sich das Leben schreibend neu sortieren?
Es ist ein Versuch. Also ich versuche durch dieses Schreiben alles hinter mich zu lassen, alles wie ein Schnitt sozusagen mit dieser Geschichte aufzuhören. Mit dieser Geschichte will ich vieles erzählen, vieles vermitteln, also auch die Hoffnung und die Stärke, aber danach eben ein neues Leben und vor allem mein eigenes Leben weiterführen.
Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das gelingt, liebe Mejale Tolu. Danke, dass Sie hier sind. Ich weiß, Sie erheben Ihre Stimme immer wieder für viele noch inhaftierte Journalisten. Sie arbeiten weiterhin daran und ich hoffe, dass viele dieses Buch lesen werden. Und ich bedanke mich für den Besuch heute. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Und man muss sich auch noch mal bedanken beim wunderbaren Papa und bei Ihrem tollen Bruder und Ihrer Superschwester Güler.
Alle, die hier standgehalten haben.
Ja, alle, die mit dem fetten Herz. Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. HR3.
Die mit den Lieblingssongs.